Unser Volk ist verstreut. Wie Sterne in der Galaxis. Was sind wir? Wofür stehen wir? Als Mandalorianer lernt man nicht nur zu kämpfen. Du musst auch wissen, wie man durch die Galaxis navigiert. Auf diese Weise wirst du nie verloren sein. Ich gehe nach Mandalore, um Vergebung für meine Vergehen zu erlangen.
Möge die Macht mit euch sein!
Das ist der Weg.
Und hallo. Verschluckt. Und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Joe und der Ted ist auch da.
Hey ho!
What's up, what's up? Und wir haben eine kleine, aber feine Review-Episode diese Woche. Und es geht los mit der dritten Staffel von The Mandalorian. Weil obligatorisch, das muss reviewed werden. Also, I don't know, ich hab's gesehen, jetzt müsst ihr da durch. Es ist die dritte Staffel der Erfolgsserie. Wieder mit Pedro Pascal, Katie Sackhoff, Emily Swallow, Carl Weathers und vielen mehr. Und created, showrunned von Jon Favreau, wie immer das Ganze. Und The Mandalorian hat Grogu wieder zurück. Und die Staffel beginnt damit, dass er ja in Book of Boba Fett, also wenn man diese Serie, wenn man Book of Boba Fett nicht geguckt hat, dann wird man Mandalorian Staffel 3 starten und richtig verwirrt sein. In Book of Boba Fett ja exkommuniziert wurde aus dem Mandalorian-Clan-Dingens und sich redeemen will. Und das kann er nur tun, indem er in den Wassern, in den Minen von Mandalore badet. Und dann erleben wir noch andere relativ belanglose Geschichten mit ihm und Grogu und ganz viel Bo-Katan ist sehr zentral in dieser Staffel. Und ja, ich war kein Fan. Also, wer sich erinnert, die erste Staffel fanden wir, also, ne, die hatten wir ja zu, ich glaube, ja genau, die ist auch irgendwie merklich, ne? Die erste Staffel hatten wir zu dritt reviewed, die zweite Staffel haben nur noch Luke und ich reviewed und die dritte Review nur noch ich. Das ist auch sinnbildlich für irgendwas.
Okay, ja.
Also, die dritte fanden wir ja eigentlich alle ziemlich gut. Die erste fanden wir alle ziemlich gut. Die zweite fand ich ja auch noch ganz okay, bis das Ende ganz, ganz furchtbar wurde. Und die dritte Staffel und Book of Boba Fett, was da ja irgendwo so ein bisschen dazu gehört, war halt einfach, was diese Staffel für mich auch so ein bisschen ist, einfach wirklich sehr belangloses, zielloses Fanfilme machen. Und das ist leider, was diese Staffel auch ganz, ganz groß ist. Also ich habe so das Gefühl, Jon Favreau hatte in der ersten Staffel eine Idee. Und das war ein quasi Lone Wolf and Cub Remake mit einem Mandalorian und einem kleinen Yoda. Und der Mandalorian ist ein Reluctant Dad, der über die Staffel lernen muss, eine Vaterfigur für dieses Baby darzustellen. Das ist eine sehr klassische und oft dagewesene Arc, aber durchaus interessant und durchaus auch unterhaltsam gewesen. Und schon in der zweiten Staffel hat sich das so ein bisschen verloren in Fanservice, in Lore, in, ne, dann so, wird dieses Kind als Jedi trainiert oder nicht? Und dann kommt Luke und Ahsoka und es hat sich einfach nicht mehr um deren Beziehung gedreht, groß, und wurde halt weg, ging sehr weg von so emotional interessanten Charakterbögen und mehr hin zu, okay, sehr plotgetrieben, sehr inhaltsleer, was machen wir jetzt mit diesem Kind? Waren auch noch interessante Sachen dabei. Und jetzt hier in der dritten Staffel sind wir komplett nur noch in, wir haben eigentlich nichts mehr über diese Charaktere zu erzählen, weil die Beziehung zwischen dem Mandalorian und Grogu ist halt abgeschlossen. Die entwickelt sich nicht weiter. Also sie versuchen in dieser Staffel immer mal so ein bisschen, naja, lässt er den Kleinen jetzt mittrainieren mit den anderen Mandalorian-Kindern oder nicht? Und das ist es eigentlich. Also er und Grogu haben keine sich nirgendwo hin mehr zu entwickeln. Oder halt die Macher der Serie, Jon Favreau, hat keine Geschichte mehr für die beiden gefunden, so wo die sich hinentwickeln können. Und deswegen werden sie so ein bisschen zu Nebencharakteren in ihrer eigenen Serie, wie es ja ganz stark schon Boba Fett in seiner namensgebenden Serie war, wo wir zwei Episoden Mandalorian zwischendrin gemacht haben, weil Boba Fetts Story einfach uninteressant war. Und hier fokussieren wir uns jetzt sehr auf Bo-Katan. Und da ist halt das gewaltige Problem, dass wenn man nicht die Serien geguckt hat, die Animationsserien, in denen sie vorkam und in denen ihre ganze Backstory erzählt wurde, dann ist sie halt auch so ein bisschen ein Nicht-Charakter, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, mir fehlt halt einfach Information über ihre Backstory und was sie antreibt und so. Und ich habe auch bei ihr das Gefühl, ihre Geschichte ist eigentlich erzählt, ne? Also es wird immer mal so angedeutet, okay, sie gehört wahrscheinlich zu irgendeinem herrischen, noblen Haus von Mandalore und sie hat mal irgendwie über die Mandalorians geherrscht oder wäre zumindest in einer Erbfolge gewesen, was das angeht oder irgendwie sowas. Wird nie so genau erklärt. Und das berechtigt sie jetzt in irgendeiner Form halt, darauf läuft es dann in dieser Staffel dann so ein bisschen heraus, ist dann zweite Hälfte, dass sie irgendwie Mandalore, den Planeten für die Mandalorians zurückholen wollen. So, ne? Und da ist sie so die dafür bestimmt ist, das zu tun. Aber ich weiß halt nichts über sie und ich weiß nicht, warum das jetzt irgendwie besonders ist für sie und warum es mich kümmern sollte, was die Mandalorians jetzt mit ihrem Planeten da machen. Warum das für die überhaupt wichtig ist, dass sie ihren Planeten zurückkriegen. Und da hilft es natürlich nicht, dass einfach über den Großteil der ganzen Staffel alle unsere Hauptcharaktere Helme aufhaben die ganze Zeit. Alle unsere Hauptcharaktere in monotonen Stimmen miteinander reden und einfach jegliche Emotionalität weg ist. Weil halt die Nebencharaktere auch alle Mandalorian sind oder in irgendeiner Weise behelmt. Und du hast dann wirklich hier teilweise ganze Action-Sequenzen oder dramatische Sequenzen, wo alle Charaktere Helme tragen. Oder dann stirbt ein Charakter in einer dramatischen Action-Sequenz. Und ich war so, wer war das jetzt nochmal? Was verbindet mich mit dem? Es ist episch und dramatisch inszeniert. Und er so, ah, ich halte sie auf, flieht ihr und so. Ich weiß, wer bist du? Nein, er ist tot. Okay. Also es ist halt ganz, ganz viel Pathos für absolut keinerlei emotionale Story. Und dann ist es halt so ein Abarbeiten von Plotpunkten, die sich so anfühlen, als hätte man sich einfach gedacht, naja, welche Actionfiguren wollen wir jetzt noch miteinander spielen lassen? Und dann hat Jon Favreau vor kurzem in einem Interview gesagt, dass das genau ist, wie sie die Geschichten für Mandalorian entwickeln. Wo er, ich weiß nicht, irgendwie der Quote war so, ja, also was wir machen oder was ich mache, ist, ich erinnere mich daran zurück, wie es war, ein Kind zu sein und frage mich, was ich als Kind cool gefunden hätte zu sehen. Und es gibt einen Grund, warum Kinder keine Drehbuchautoren sind. Also es klingt jetzt böse, aber es ist halt schon, also.
Naja, jetzt streiken sie ja jetzt seit, also können sie jetzt die Kinder dazu holen und da nochmal ein bisschen mehr Ideen holen.
Das Problem ist, bei Mandalorian gibt es nichts zu bestreiken, weil ich meine, die war ja schon vor uninteressant. Da gibt es keinen Qualitätsabfall, aber ja, an der Stelle hier Solidarity aus der deutschen Medienbranche an die amerikanischen DrehbuchautorInnen, die gerade die Studios bestreiken. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ist der erste größere Writer Strike seit 2007.
Ja, schon 15 Jahre her.
Ah, und falls man sich so ein bisschen zurückerinnert, was damals passiert ist, kamen ein paar sehr beschissene Filme dabei raus. Also, und falls man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ich will jetzt hier kein News-Ding da draus machen, aber was die Autoren fordern von den Studios, ist sehr interessant und wird sehr wegweisend sein, glaube ich, was hierbei rauskommt, für uns in Deutschland, so wie mit Streaming, Residual-Zahlungen und auch, es hat eine AI-Komponente und so, also viel von den Forderungen, die dort durchsetzen wollen, würden sehr wegweisend sein für die Medienlandschaft, die wir heute haben, das nur mal so am Rande. Weil da gibt es in Deutschland für mich und die anderen Medienschaffenden hier auch noch einiges zu tun, nur mal so am Rande. Jon Favreau überlegt sich, was sein 8-jähriges Ich für Actionfiguren miteinander spielen lassen will und genauso fühlt sich's an. Das ergibt halt leider keine interessanten Geschichten und ständig, also das war fast schon witzig teilweise, ständig hast du dann so Momente, wo für eine Szene, für 5 Minuten, irgendein gigantisches CG-Monster auftaucht, gegen das sie dann für ein paar Minuten kurz kämpfen, das aber nichts mit der Story zu tun hat oder sonst irgendwas. Und es fühlte sich dann immer so richtig an, so, ah, fuck, wir haben noch 1 Million rumliegen. Ah, jetzt damit. Ah, Monster, komm. So, gab es mehrere Momente, wo einfach so grundlos gegen ein Monster gekämpft wurde, das schlicht da ist, um hier eine Actionsequenz zu haben, das aber nichts mit irgendeiner Form von Story oder sonst irgendwas zu tun hat. Und gleich, wenn der Kampf zu Ende ist, ist das auch schon wieder vergessen und wir machen weiter mit der nicht interessanten Story, die wir halt weitermachen. Also ganz bizarr einfach, ganz bizarr. Und dann, die Staffel ist dann voll mit auch noch Cameo-Auftritten, die natürlich ganz, ganz schlimm sind. Ja, ist aber uninteressant. Gab eine einzige interessante Episode in dieser Staffel. Das muss ich sagen. Eine Episode fand ich thematisch interessant. Und die hatte nichts mit unseren Hauptcharakteren zu tun. Da wurde eine ganze Episode gemacht über diesen imperialen Arzt, der in Staffel 1, glaube ich, vorkam, der mit Werner Herzog rumhing. Hm. Der Typ mit der Brille.
Ja.
Und wie der in einem Programm landet, weil das Imperium ist ja gefallen. Und die New Republic hat für alle Imperialen, die aufgegriffen werden, die verhaftet werden, quasi ein Entnazifizierungsprogramm. Also wo die quasi ein Programm durchlaufen, das ihnen demokratische Werte beibringt und ne, die Bösen des Imperiums vor Augen führt. Also ein Entnazifizierungsprogramm. Und wie die Leute darin damit umgehen und was das für die bedeutet. Ne? Also einerseits für die Diehards, die da halt noch drin sind, die definitiv nicht zu bekehren sind. Und dann halt auch so, wie die imperiale Bürokratie einfach durch die New Republic-Bürokratie ersetzt wurde und teilweise dieselben Leute an denselben Posten sind. Und da war kurz so, ein Funke. Hier ist was Interessantes da. Da wird nichts draus gemacht.
Sind da keine Spielfiguren?
Naja, also Kinder, die mit Actionfiguren auf dem Spielplatz spielen, haben Spaß. Aber erfinden halt auch nicht packendes Drama.
Aber denen zuzuschauen macht nicht besonders viel Spaß.
Richtig, genau. Die haben Spaß dran, während sie spielen. Die Eltern daneben denken sich, was zur Hölle? Und ich kam mir vor wie ein Vater, der seinem minder talentierten Kind dabei zuguckt, wie es irgendwelche Geschichten erfindet und sich denkt, vielleicht wirst du kein Storyteller als Beruf.
Das ist schon
sehr gemein. Aber.
Ja, aber das ist schon kritisch, weil Disney mit den Mitteln, die sie haben, könnten sie genau diese Philosophie, könnten sie einfach für eine Show nehmen, die halt speziell auch für Kinder gemacht wäre. Also ich meine, so animiertes Star Wars ist nichts Neues. Das hätte man, ich weiß nicht, wie jetzt Bad Batch irgendwie wie das aufgesetzt ist.
Ja, keine Ahnung.
Aber das wäre ja kein Problem gewesen, aber das Problem ist halt, dass halt diese Vocal Minority von Star Wars Fans in ihren einfach Mitte 30 ist oder noch älter, aber sich genauso wie diese Kinder verhalten mit dem, mit den Sachen, die sie sehen wollen und so diese Hypernostalgie, mit der sie an ihren Star Wars Konsum herangehen, macht es halt dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel das ausmacht, aber es ist auf jeden Fall das, was man halt dann, was vielleicht Disney halt einfach viel im Internet sieht. Als Feedback und als Aufruhr.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Driving Force dahinter, warum Mandalorian so ist, wie es ist.
Ja.
Und auch die anderen Shows, die sie halt in Planung haben. Und es fühlt sich halt auch so an, ne? Also immer wieder hast du irgendwelche Referenzen auf irgendwas schon bisher da gewesen, hast ne Charaktere. Vor allem Schauspieler in dieser Staffel tauchen dann, ne, Ahmed Best taucht auf, der Jar Jar Binks Darsteller. In dem Fall darf er jetzt einen Badass Jedi für zwei Szenen spielen, ne? Und das ist dann so, das ist halt so, der Charakter hat keinen Grund da zu sein. Diese Szene existiert, damit wir Meta es cool finden, dass Ahmed Best einen Redeeming Auftritt in einem Star Wars Ding kriegt, ne? Aber das hat keinen Grund hier zu sein, so, ne? Das ist so auf der Meta-Ebene hat das einen Grund, aber das ist nicht gutes Storytelling. Und genauso ist es mit den meisten Elementen hier. Und dann nimmt das halt wirklich, also so richtig, wirklich so Kindergarten-Storytelling-Niveau am Ende dann, Spoiler Alert, ne, dann taucht hier wieder Giancarlo Espositos Charakter auf. Und dann hat er sich halt eine Mandalorian-Rüstung geschmiedet. Und das ist jetzt seine Neuerung, dass er jetzt auch in einer schwarzen Mandalorian-Rüstung rumfliegt. Ne? Und dann hält er seinen großen Villain-Monolog. Ja, hier, ich habe aus Beskar meine eigene Improved Armor geschmiedet. Und jetzt werde ich dich vernichten. Und dann prügeln sie sich halt, aber jetzt mit der Rüstung. Es ist so. Ja, ein Fünfjähriger hat das geschrieben, einfach. Ganz, ganz furchtbar. Es ist nicht mal so, dass ich jetzt die ganze Zeit davor saß und mir gedacht habe, fucking, ey, ich hasse es. Warum ist es so schlecht? Es war mehr so, ich habe eine Episode angefangen und dann kam so der Rückblick auf die Episode davor und ich dachte mir so, Holy fuck, ich habe die Hälfte davon schon wieder vergessen, dass das stattgefunden hat. So, was war letzte Episode? Also ich habe wirklich so, das hat so wenig Eindruck hinterlassen, dass ich einfach, dass das keinen Imprint auf meinem Hirn in irgendeiner Form hinterlassen hat. So, ne?
Ja. Yeah.
Es ist wirklich so ein Nichts einfach so.
Es scheint einfach so das genau das gleiche Problem zu sein, wie halt die Trilogie hatte. Nichts war geplant. Man hat einfach so, ja, okay, wir starten ein neues Projekt und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Und dann hat man genug Ahnung für den ersten Film in der Trilogie oder für die erste Staffel für die Show. Und dann danach ist halt, ja, whatever. Dann, was auch immer das Studio vorgibt, wird halt dann gemacht.
Und prinzipiell habe ich dann nichts dagegen, gegen diesen Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist dann halt ein sehr Filmemacher getriebener Ansatz. Und da kriegst du richtig geile Ergebnisse, wenn du interessante Filmemacher dahinter hast. Siehe Rian Johnson, der halt einfach seinen freaky Epos draus machen konnte über den Wert von Verlust und Heldenentmythologisierung und so weiter, ne? Der da einfach wirklich ein sehr tiefgründiges Piece draus machen konnte. Bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn du einen Filmemacher dann dran setzt, der nichts zu sagen hat, wie J.J. Abrams im, naja, beide Filme haben nicht wirklich was zu sagen, die er gemacht hat, aber vor allem der neunte, der wirklich einfach keinen interessanten thematischen Blick mehr auf Star Wars hat, oder Jon Favreau jetzt hier, der offensichtlich thematisch einfach nichts zu sagen hat darüber, dann ist es halt der Tod, ne?
Genau, weil halt nichts geplant ist und dann hast sind es halt nicht mal Leute, die halt zumindest dann für die größere Story halt arbeiten. Ja. Und dann muss es halt auch nicht sein, dass dann irgendwas Tiefgründiges in jeder einzelnen Episode da ist oder was auch immer. Aber das ist halt genau dieses Problem. Und ich habe das Gefühl, also ich habe so die Angst, und das ist natürlich noch mein Blick, weil ich halt das meiste jetzt post Episode 9 habe ich einfach komplett aufgehört, die Sachen zu gucken. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass halt Episode 8 einfach ein Outlier ist. Also einfach vielleicht so die Ausnahme, die das Gesetz bestätigt, dass so dieses Corporate Disney schmeißt an die Wand und was hängen bleibt, bleibt hängen. Und dann hängen wir einfach dann eine zweite, dritte Staffel dran, wenn wir wollen. Und dann überlegen wir uns so 5 Minuten vorher, was wir wirklich da drin haben wollen.
Ja.
Also, ja. Das macht so, ich glaube, es ist so langzeittechnisch. Weiß ich nicht.
Es fehlt halt völlig der Mut, was interessante Geschichten zu erzählen. Es ist wirklich die Schlange, die sich selbst auffrisst. Ne? Es ist wirklich so dieses, okay, wir bewegen uns in einem sehr, sehr begrenzten Rahmen, in dem wir uns sicher fühlen als Disney, als Lucasfilm, ne? Dass uns die Fans nicht anbrüllen auf Twitter. Ne? Wir bewegen uns in einem sehr, sehr eng gezurrten narrativen Rahmen und auch thematischen Rahmen. Und da kann nichts interessanter, kann keine interessante Kunst dabei rauskommen.
Zumindest, ich habe letztens erst ein Video gesehen, wo jemand, da ging es dann um eine Disney-Show, die gecancelt wurde, mit so wirklich out-gay-Charakteren und sehr, sehr progressiv. Also ich weiß jetzt nicht, ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Da geht es irgendwie um ein normales Mädchen, das in eine magische Welt reinkommt und dann Menschen eigentlich nicht dort sein dürfen.
Okay.
Aber das ist halt so eine marginalized Community quasi in dem Kontext. Aber sie will halt eine Hexe werden, sie will Magie, aber bla bla bla. Mhm. Anscheinend sehr, sehr offen mit den Themes, das sie haben. Und dann hat dieser, also es ist auf YouTube ein Essayist, der halt darüber geredet hat und hat dann auch gesagt, ja, also anscheinend gab es da einfach einen großen Shift von vor 2 Jahren oder 2, 3 Jahren, als die CEOs gewechselt haben. Und dass der neue Typ einfach sehr, sehr so, hier geht's ums Profit machen und alles andere ist
scheißegal. Aber der Typ, der jetzt auch schon wieder gerade weg ist, ne? Also
ja, der jetzt halt die letzten paar Jahre einfach nur da war und er so einfach, so, und natürlich, Projekte werden, so ein Prozess dauert Jahre, bis irgendwas dann approved ist und dann geteilt ist. Aber anscheinend hat er schon so auf eine gewisse Weise in den letzten so 3 Jahren und dann die Jahre davor, als er gegroomt wurde für die Position, hat er schon so ein bisschen seinen Stempel hinterlassen. Und
Deswegen. Das habe ich auch gehört, ja. Also bleibt abzuwarten, ob jetzt der alte wieder der neue CEO, ob sich das ändert. Also zumindest das Positive, was ich fand, was er gesagt hat, ist, dass sie Star Wars reduzieren wollen, ne? Dass es nicht mehr so viel gibt, sondern nur noch alle paar Jahre. Ne? Und das tut ihm gut. Das ist keine Welt, die 500 Serien und was weiß ich braucht. Das ist einfach nicht.
Ja, ich habe auch, es jetzt gerade macht sich, so ein paar Clips machen sich auf Twitter, so geht so durch die Runde, und zwar so Post-Opening-Reactions von Return of the Jedi, wo das Publikum dann befragt wird, wie sie sich da fühlen und was auch immer. Erstmal eine Sache, super diverses Publikum, auch schon in den 80ern. Star Wars war nie so eine nerdy White-Boy-Sache.
Ja, ja.
Und zum anderen einfach so dieser Fakt von, ja, und wir mussten 3 Jahre lang warten und wir waren so aufgeregt und alles hier und jetzt sind wir hier so gelandet, wo einfach, man ist einfach angeödet von dieser Welle, ja. Weil man auch nichts, also wie gesagt, für mich auch, ich bin ein sehr großer Fan von Episode 8, aber das ist so ein Outlier und halt auch ja. Die erste Staffel von Mandalorian war auch sehr schön, aber dann ist so, je mehr Stoff man zu schauen kriegt und viel davon ist einfach dann entweder einfach nur mittelmäßig oder hat halt nichts zu sagen und ist halt so corporate safe stuff, einfach so, wir fühlen uns hier sicher und das hauen wir raus.
Ja.
Das zerstört Engagement. Also Leute hören, also die schreiben das so viel schneller ab, als wenn man viel weniger Sachen tut. Ich meine,
ja.
Also wie fanatisch das Release von Episode 7 war, als ich im Kino gearbeitet habe. Und es war so eine Sache, jahrelang wurde da nichts gemacht. Wir haben so ein bisschen die Animations gehabt. Ich weiß nicht, was da die Timeline war. Auf jeden Fall, aber es ist eine extrem lange Zeit seit Episode 3. Und Leute waren verrückt nach Star Wars. Und jetzt einfach so, ja, so ein Schulterzucken gefühlt.
Ja, absolut. Also bei mir auf jeden Fall. Ich bin völlig, habe ich ja schon öfter gesagt, bin völlig burnt out, was Star Wars angeht. Und ich habe jetzt vor kurzem, Spoiler Alert, weil wir die Top 250 Episode zu Return of the Jedi aufgenommen hatten, hatte ich mir Episode 8 nochmal angeguckt. Und das war wirklich so eine, fast schon so eine Revelation. Einfach, weil ich, plötzlich war ich wieder begeistert von einem Star Wars Film. Das war so, holy shit, das kann das auch sein. So, ne? Das war so richtig, so geil kann das aussehen, so dynamisch kann das sein und so interessant kann die Story sein, ne? Wenn jemand wirklich mit einem interessanten Ansatz daran geht. Und das hat es nochmal richtig, also da hat die dritte Staffel nochmal mehr abgestunken dagegen, einfach weil die Belanglosigkeit des Inhalts noch mehr herausgestochen hat, einfach dann.
Ja.
Also, Finger weg davon. Irgendwer, wer es sehen wollte, hat es eh gesehen. Also, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch in der Minderheit. Ich kann es nicht so wirklich abschätzen, weil ich mich in das Star Wars-Fandom nicht reinbegebe, wenn ich nicht muss.
Ja, das stimmt auch wieder, ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie die allgemein ankam, die Staffel, aber ich weiß nicht, ob die eine vierte machen, aber wenn, ich würde es, wahrscheinlich würde ich es mir schon anschauen, aber I don't know. Whatever. Das Review ist over. Wir machen jetzt einen Trenner und dann reden wir über interessantere Dinge.
Ich warte seit 6 Jahren auf Ihr zweites Buch. Kommt es bald raus?
Ich arbeite dran. Womit verdienen Sie dann Ihr Geld?
Hat reich geheiratet.
Ich bin eigentlich hier, um mich inspirieren zu lassen. Komm schon. Ich muss die Polizei rufen.
Keine Polizei. Das hier ist kein zivilisiertes Land. Es ist brutal. Die werden uns einbuchten.
Es war ein Unfall. Sie hat recht. Es ist jetzt sehr gefährlich für uns.
Männer werden darauf trainiert, sich selbst als schwach zu betrachten. Das rückgängig zu machen, erfordert Arbeit.
Was ist das?
Du bist doch auf der Suche nach Inspiration. Die Leute verstehen nur eins. Zeig, dass du der Dominante bist. Zeig mir, wie stark du bist.
Das ist nur ein kleines Spiel.
Es kann Blut fließen. Es ist wie eine neue Haut.
Ja, lächeln bitte!
Das war total ekelhaft. Dass du einfach da sitzen und zusehen konntest. Es ist Zeit, rauszufinden, was für eine Kreatur du wirklich bist.
Interessanter wird es auf jeden Fall. Vom großen, riesen Corporate, dritte Staffel, nichtssagendem Zeug zu einer kanadisch-kroatischen, ungarischen Koproduktion. Da war ich sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Der neue Film von Brandon Cronenberg, dem Sohn von David Cronenberg.
Ja,
nach Possessor war sein letzter, oder? 2020, genau.
Possessor, ja.
Sein neuer Film nach Possessor namens Infinity Pool mit Alexander Skarsgård, Mia Goff, Cleopatra Coleman, Jaleel Lesbert, Amanda Bruegel, John Ralston und vielen, vielen, vielen mehr. Es handelt um ein Pärchen, das in es ist nicht so wirklich spezifiziert, wo sie sind, aber auf jeden Fall ist
fiktives
es...
Fiktives Land auf jeden
fiktives
Fall.
Fiktives also Land, mit zumindest mit dem Alphabet, das wir zeigen, vielleicht Asiat, so irgendwas Thailand, also man weiß es, es ist komplett fiktiv.
Es ist komplett fiktiv, es soll, glaube ich, schon so ein bisschen... Balkanmäßig, also
ja, ich bin
Kroatien
sicher.
Ist der Drehort und ja, so schaut es natürlich auch aus.
Ja, man
offensichtlich.
Sieht es, ja.
Und dann haben sie halt eine fiktive Zeichenset, ne, alles.
Genau, quasi. Aber ja, eine fiktive Insel oder halt Küstenland oder was auch immer, ja. Auf jeden Fall weit weg von der USA.
Ja,
Und dieses reiche Pärchen, es stellt sich heraus, er hat reich geheiratet, er ist ein Golddigger, seine Frau ist ihr Vater leitet ein Publishing-Haus und er ist ein Schriftsteller, der vor Jahren mal sein erstes Buch geschrieben hat und dann seitdem nichts mehr wirklich gemacht hat und so nach Inspiration sucht und nicht wirklich weiß, was er machen soll. Und dann gibt es ein zufälliges Treffen mit Mia Goth, die dann sagt, ich bin ein großer Fan von deinem ersten Buch, wann kommt denn ein zweites? Mein Mann und ich, können wir euch zum Essen einladen, damit wir ein bisschen miteinander reden können. Und da sind die Vibes schon ein bisschen off, um es so auszudrücken. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich darauf eingehen will.
Wir spoilen den. Ja, die Mechanik hier.
Die Mechanik, alles
sonst
klar.
Kann man nicht drüber reden.
Ja, eben, genau. Ja, genau. Dann am nächsten Tag wollen sie ein bisschen einen Trip machen und aus diesem Spa-Gelände, aus dem eigentlich die Touristen nicht raus dürfen, ist auch alles umzäunt, leihen sie sich ein Auto und gehen rausfahren und dann bei der Rückfahrt fährt Alexander Skarsgård das Auto, die Lichter gehen nicht und er bringt einen Einheimischen um, indem er ihn einfach komplett auf ihn drauf fährt. Volle Pulle. Was dann passiert, ist, dass sie den einfach da liegen lassen, gehen zurück ins Hotel, gehen schlafen und am nächsten Morgen holt ihn die Polizei ab. Bringt ihn in einen Bunker quasi, ihn und seine Frau. Alle vier wurden befragt, was passiert ist und alle haben direkt schon gesagt, ja, er war es, er hat jemanden umgebracht. Also da gab es nicht mal eine Sekunde von Hesitation von den anderen drei Leuten. Und was ihm angeboten wird von Thomas Kretschmann, den habe ich nicht erwähnt, der den Detektiv hier spielt.
Immer gut, wenn er auftaucht als Foreigner mit weirdem Akzent.
Total. Er kriegt einen Deal, der Touristen immer angeboten wird, wenn sie halt gegen die Einheimischen wie Bräuche oder Gesetze verstoßen, die anscheinend immer sehr konsequent sind mit ihren Strafen. Und zwar kann er gegen eine hohe Summe sich im Prinzip klonen lassen. Und dieser Klon, der kriegt auch alle seine Erinnerungen. Das heißt, es ist im Prinzip eine perfekte Kopie. Man kann zwischen den beiden nicht unterscheiden. Und dieser Klon wird dann anstelle von ihm hingerichtet.
Yep.
Und er muss dabei zuschauen.
Yep.
Und so geht's dann in den Rest des Filmes über. Wie fandest du diesen Film, Joe?
Ziemlich gut. Ich mochte Possessor sehr, Brandon Cronenbergs letzten Film. Wird auch gerne seinen ersten Mal angucken, den habe ich noch nicht gesehen. Der hier hat mir auch ziemlich gut gefallen. Also generell Mia Goth in jeglicher Form von Horror-Szenario, love it.
Ja.
Sie ist durchgeknallt und ich liebe alles, was sie tut. Großartig. Ganzer Cast hier ist fantastisch. Ich fand auch Alexander Skarsgård als unseren Protagonisten sehr, sehr, sehr gut. Und ich fand es sehr gut, wie er so rübergebracht hat, dieses Künstler, der so ein bisschen nach seiner Identität sucht, ne? Der mit seiner Unbedeutsamkeit eigentlich struggelt, so, ne? Dass er so das Gefühl hat, auf der einen Seite, niemand hat sein erstes Buch gelesen, er ist ein Failure, er ist künstlerisch impotent sozusagen, er hat eigentlich nichts zu liefern. Und weil er halt sich nicht um Geld Sorgen machen muss, verliert er sich halt so in, ja, er macht halt alles, um irgendwie nach Inspiration zu suchen, so in Anführungszeichen. Aber in Wirklichkeit ertränkt er seine Depression, sein Gefühl von Unbedeutsamkeit einfach nur in, was weiß ich, Party und teuren Urlauben und was weiß ich so. Ne?
Ja.
Das hat er sehr, sehr gut dargestellt, so diese Form von Depression, die jeder, der irgendwie künstlerisch aktiv ist, sie mit Sicherheit schon mal hat. Das ist sehr, sehr gut. Und dann ist es natürlich einfach ein konzeptgetriebener Film, dessen Konzept einfach interessant ist. Ne, so dieses, okay, wenn du die Kohle hast, dann kannst du dieses Land im Prinzip zu einem gesetzlosen Ort machen, weil du dich halt aus jeglicher Form von Verbrechen rauskaufen kannst sozusagen. Und das ist abgefuckt und so, aber das ist ja das Interessante, den Charakteren dann dabei zuzuschauen, wie sie da jegliche Sensibilisierung dafür, für die Gewalt und für alles Mögliche verlieren. Und so eine interessante philosophische Frage, die dann ja immer gestellt wird, ist, ja, aber woher weißt du, dass sie da jetzt nicht das Original gerade umgebracht haben und du nicht die Kopie bist und so. Und das sind dann einfach interessante Gedankenspiele, mit denen der Film dann immer wieder spielt. Und er ist vom Messaging definitiv plumper, deutlich plumper als Possessor. Es ist einer, der hier total in den aktuellen Trend von Rich People Doing Fucked Up Shit reinfällt. So in die Triangle of Sadness, White Lotus und Co. Aber er ist visuell interessant genug und von seiner Audacity, ne, von einfach das, was der Film zeigt, und der Film hat sehr viel Spaß daran, offensichtlich anecken zu wollen, dass ich damit sehr viel Spaß haben konnte, obwohl es relativ plump ist vom thematischen Inhalt. Also ich mochte das Ganze sehr. Wie ging es denn dir?
Sehr ähnlich, sehr ähnlich. Ich hatte eine sehr gute Zeit mit dem. Ist jetzt mein erster von dem jüngeren Cronenberg. Possessor habe ich leider noch nicht geschafft anzuschauen. Und ja, allen voran, Mia Goff fand ich in X super. Pearl habe ich noch nicht sehen können. Aber ja, Ikone, Queen. Mhm. Sie hat eine Nische gefunden sofort und sich da reingesogen, und sie ist einfach extrem gut darin und sie macht so viel Spaß beim Zuschauen, es ist unglaublich.
Ja.
Und Skarsgård, wie du gesagt hast, auch sehr gut in dieser Rolle. Ich mag seine Höhen und Tiefen, die er hier hat, vor allem mit dem Hintergrund. Also wenn man ja auch nach und nach an seinem Charakter so ein bisschen die Layer abnimmt, man so ein bisschen mehr von ihm sieht, mhm, und er auf dieselbe Weise intensiver wird, aber auch pathetischer und sehr, sehr amüsant. Es gibt sogar eine Szene, wo ich vollkommen zurücktransportiert zu The Northman war, einfach in dem, so beziehungsweise zwei Szenen, wo er einfach wieder so ein bisschen die animalistische Sau rauslassen, yeah, konnte.
Ja.
Wo ich dann das Gefühl hatte, ah ja, ich weiß, woher das kommt. Ich weiß, wo ich das schon mal gesehen hatte. Ja, ich würde sagen, ich gebe dir recht, es ist so, es ist relativ plump. Es ist sehr tief, so das Klassenkommentar ist sehr direkt, genauso wie es in Triangle of Sadness war, wo ich dann auch gesagt habe, ja, hier wird nichts Weltbewegendes gesagt, mhm, aber die Audacity ist das, was beide Filme so voranbringt. Bei einem ist es halt der schwarze Humor und so ein bisschen der Hang zum Ekel auf die eine Weise, und hier ist es dann halt eher nochmal so der Horroraspekt und so auch das Philosophische auf diese andere Weise mit halt der Klon oder Nicht-Klon, Klon und das Original, das da umgebracht werden, und auch auf eine sehr grafische Weise, die da umgebracht werden.
Tja.
Also visuell hat er mir sehr gefallen. Für mich ist es auch kein richtig so super kohärentes Ganzes geworden. Ich hatte das Gefühl, so zweigeteilt, und am Ende hat da einfach viele Ideen mit reinbringen wollen, die dann vielleicht so ein bisschen so alle nur so, sag ich mal, angestreift wurden. Mhm. Man hatte nicht wirklich so die Zeit, wirklich hat sich nicht die Zeit genommen, tief irgendwo einzusteigen, weil, wie du gesagt hast, auch ein sehr großer Fokus war einfach so hier ein bisschen anzuecken, was mir aber auch gefallen hat. Also
voll,
ich hatte sehr viel Spaß dran. Und ich muss sagen, jetzt will ich umso mehr Possessor sehen, mhm, und auch seinen ersten Film, weil der hier mir sehr gefallen hat. Und was ich auch noch ansprechen will, natürlich ohne zu spoilern, dass mir das Ende sehr gefallen hat. Mhm. Einfach so, in welche Richtung halt sein Charakter geht, fand ich appropriate und fand ich eine gute Aussage, wo man dann ein bisschen auch mehr draus rausziehen kann, wenn man möchte. Aber im Großen und Ganzen, ich fand es einen sehr, sehr guten Horror, ich weiß nicht. Also Horror ist halt immer so dieses, ist halt das Genre, wo man es reintut, aber
schon,
weil ja, oft, wenn es gory ist, aber für mich, ich würde es jetzt eher nicht als Horror, aber ich wüsste auch nicht, wie ich ihn anders bezeichnen würde, aber so ja, Horrorfilm.
Genrefilm. Ich meine, der hat keine gruseligen Elemente. Ja, das ist eher Horror vom, der hat halt Body-Horror-Stuff und einfach vom Konzept her ist es horrifying. So.
Genau.
Mehr, aber so ein bisschen mehr so mit so einem Sci-Fi Twilight Zone-Touch. Eigentlich
ja,
so wie
ja,
so eine
total.
Twilight Zone-Episode.
Stimmt. Sicher,
ne? Da wird eine interessante philosophische Frage gestellt und dann
so eine Black Mirror-esque
Sache. Ja, genau. Ja. Und dann hat unser Hauptcharakter damit zu tun, so philosophisch. Und am Ende muss ich dir zustimmen, ich mochte das Ende sehr mit diesem Gegenüberstellung, was diese Erlebnisse für ihn bedeutet haben. Und gerade in dem Kontext, dass er quasi alles tut, um nicht dieses Gefühl von Versagen zu spüren, das er halt die ganze Zeit verspürt, weil er halt erfolgsloser Künstler ist, der eine erfolgreiche Frau geheiratet hat, ne, der irgendwie aber selber nichts vorzuweisen hat und eigentlich sein sehr leeres Leben mit irgendwas füllen muss, was nicht künstlerisches Arbeiten ist, weil das versucht er halt irgendwie zu vermeiden, weil er halt Angst wieder vorm Scheitern hat, so, ne?
Ja, ja.
Also er sucht ja eigentlich die ganze Zeit, also diese Suche nach Inspiration ist ja oft dann eher eine Ausrede, nicht zu arbeiten.
Also total.
Es ist
die Angst
zu müssen.
Es ist die Angst diese Angst vorm Scheitern, und deswegen, er kann einfach den nächsten Schritt nicht wagen.
Ja.
Und er ist halt in so einer Situation, wo er so, ja, okay, Mann einer reichen Frau, ich bin komfortabel, ich muss nicht arbeiten und deswegen ja. drängt mich auch jetzt nichts, über diese Klippe zu springen, weil ich traue mich einfach nicht.
Absolut.
Und genau den Charakter spielt er da.
Ja, und das ist, ne, das macht, fand ich sehr interessant, wie sein Charakter am Ende endet und vor allem im Kontext mit, wie die anderen Charaktere alle enden. Weil das erlebt er auf der, in diesem Land, in diesem Resort, whatever, was sehr anderes für die alle bedeutet hat, wie für ihn.
Ja, total.
Und so würde ich es mal belassen.
Ja, ich finde auch, vor allem halt in dem Bezug, finde ich das auch so, der eine interessantere Aspekt vom Klassenkommentar ist genau halt diese, der Effekt, den die Erlebnisse auf ihn als so Semi-Outsider noch haben, weil er ist ja nicht wirklich so in dieser Clique und dann den Einfluss, der halt auf den anderen Charakteren stattfindet. Ich finde, der Kontrast finde ich einfach, es war, finde ich, sehr stark, sehr gelungen.
Ja, absolut. Das ist erfolgreich, ja. Also, ist jetzt bei mir keiner, der jetzt auf meiner besten Liste des Jahres landen wird, denke ich, aber ein sehr solides Follow-up zu Possessor und einer, mit dem ich definitiv Spaß hatte und empfehlen kann, dementsprechend.
Samesies. Auf jeden Fall. Schaut euch den an, wenn ihr könnt. Wenn ihr Mubi habt, jetzt ist es schon zu spät.
Oh, ja.
Jetzt ist es schon zu spät. Hier ist noch eine kleine Info von mir. Und zwar ist Mubi Go. Mittlerweile gibt es es auch in München. Davor gab es es in Deutschland nur in Berlin. Und es wird auch wahrscheinlich breiterflächiger in Deutschland ausgerollt jetzt von Mubi. Aber Mubi Go ist, wenn man eine Mubi-Subscription hat, kann man einmal die Woche einen ausgesuchten Film von Mubi in ausgesuchten Kinos sich kostenlos einschauen. Und ich bin ins Monopol in München gegangen und habe den so gesehen, einfach mit dem Code vorgezeigt. Also sehr cool.
Sehr, sehr geile Sache.
Ja, absolut.
Also wusste ich auch nicht, bis du es mir erzählt hast. Und sehr, sehr geile Aktion. Also jeder, der ein Mubi-Abo hat, das sollte man schon, also und in München oder Berlin lebt.
Wenn es halt dann kommt. Genau. München oder Berlin oder halt dann später wahrscheinlich in weiteren Städten, kann ich mir vorstellen.
Ja, sie schreiben ja. Also wenn du in der App steht ja, dass sie es Stück für Stück in Deutschland ausrollen wollen.
Genau.
Aber das war jetzt eine Weile nur in Berlin. Jetzt haben sie es nach München ausgeweitet und der Rest von Deutschland soll kommen. Aber auf jeden Fall, wenn man in den zwei Städten aktuell lebt oder da hinkommen kann, dann kann man das auf jeden Fall nutzen, weil das lohnt sich. Ich meine, einmal die Woche kostenlos ins Kino gehen, ist so geil.
Ja, ja, das zahlt sich. Das bezahlt sich nach einem Film.
Absolut.
Hat die Subscription sich schon gelohnt und dann kann man nochmal einen Haufen anderer guter Filme sich auf Mubi direkt anschauen.
Also, ja, einfach wirklich, Mubi nach wie vor lohnenswertes Abo und die machen einfach gute Sachen.
Ja, 100%.
Alright. Dann würde ich sagen, mit dieser Empfehlung von Film und App machen wir noch einen letzten Trenner. When I was just a little girl, I asked my mother. Was ist das, Danny?
Hab ich gefunden.
Was ist denn hier? Lass nicht zu, dass es meine Babys holt.
Passiert das, was mit Mom passiert ist, auch mit uns?
Dieses Böse verbreitet Terror durch das totale Chaos.
Tante Beth.
Oh ja?
Ja, du kannst gut Kinder anlügen. Mom?
Mommy ist jetzt bei den Morden.
Und kommen zu Evil Dead Rise, der neue Film im Evil Dead Franchise, in diesem Fall unter der Regie von Lee Cronin, der seinen letzten Film vor 4 Jahren gemacht hatte mit The Hole in the Ground, den ich bis heute auf der Watchlist stehen habe und noch nicht geschafft habe anzuschauen, aber den ich auf jeden Fall sehen wollte. Und hier spielen mit Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Gabriel Eccles, Nell Fisher, Anna Marie Thomas und viele mehr. Und es ist der 5. Film im Evil Dead Franchise, der 2. seit dem Halb-Reboot, Requel, whatever, wie man den Film von vor jetzt auch fast 10 Jahren, glaube ich.
10 Jahren, ja. 2013,
ja, tatsächlich. Vor 10 Jahren kam der letzte raus. Meine Beziehung zum Evil Dead-Franchise ist, ich hatte vor einiger Zeit die ersten 3 Filme, also die klassische Trilogie geguckt von Sam Raimi. Evil Dead, Evil Dead 2 und Army of Darkness. Die hatten auf Deutsch haben die ganz komische Titel. Ich glaube irgendwie Tanz der Teufel oder so heißt der erste oder und der zweite dann Tanz der Teufel 2, irgendwie sowas. Furchtbare Titel, whatever. Evil Dead, die Sam Raimi Trilogie mit Bruce Campbell in der Hauptrolle, von der ich ein ziemlicher Fan bin tatsächlich, die ich sehr mag, vor allem auch für ihren Indie-Spirit, für die kreative Art, wie mit wenig Mitteln einfach sehr unterhaltsame Filme gemacht wurden und mit sehr viel Augenzwinkern. Und das 2013er Reboot, Requel, whatever, hatte ich noch nicht gesehen. Aus irgendeinem Grund habe ich so ein bisschen immer vor mir hergeschoben. Ich glaube, weil es so galt, oh, das ist einer der blutigsten Filme aller Zeiten, der ist halt ultra krass vom Gore her und so weiter. Und ich bin ja nicht so ein Gore-Hound. Ich habe überhaupt nichts gegen sehr gorige Filme, aber ich schaue jetzt einen Film nicht unbedingt deswegen an. Und ich glaube, deswegen hatte ich den immer so ein bisschen ignoriert, auch wenn ich Regisseur und Hauptdarstellerin sehr, sehr feiere. Also Fede Alvarez in der Regie und Jane Levy als Hauptdarstellerin, die ja auch in Don't Breathe zusammengearbeitet haben, den ich sehr mag, den sie danach gemacht haben, genau. Und ich habe mir jetzt, bevor ich jetzt auf dem Fantasy Filmfest auf den Nights dann hier das Evil Dead Rise angeschaut hatte, habe ich mir den 2013er endlich mal gegeben und mochte ihn ganz gerne. Fand ihn definitiv storymäßig nicht so interessant wie die Originalen, einfach weil er halt sich sehr viel mehr auf das klassische, okay, lauter Leute in einer Hütte im Wald und dann passiert abgefuckte Scheiße. Sehr bare bones, klassischer Horrorfilm. Aber tatsächlich, was an dem Film halt relativ beeindruckend sind die Gore-Effekte, die halt also unglaublich blutig sind und unglaublich gut gemacht, also praktische Effekte. Also da gibt es einen Kettensägen-Einsatz in dem 2013er, das ist wirklich, das hat man so noch nicht gesehen. Also wo die Hauptcharakterin den Dämon, der sie verfolgt, mit einer Kettensäge zersägt, während es Blut vom Himmel regnet. Also, ja, abgefuckte Scheiße, aber sehr beeindruckend gemacht. Und genau, jetzt kam Evil Dead Rise in die Kinos und ich war in München auf den Fantasy Filmfest Nights, als der gezeigt wurde. Sehr lustig, die haben vor dem Kino kleine Käsereiben verteilt, weil eine Käsereibe mal kurz eine Rolle spielt in diesem Film. Finde ich mal ein praktisches Werbegeschenk, habe ich dankend angenommen, ist jetzt in meiner Küche. Und ich mochte ihn sehr, ich mochte ihn tatsächlich mehr als das 2013er Requel. In dem Fall geht es jetzt hier um 2 Schwestern. Unsere Hauptperson ist Beth, gespielt von Lily Sullivan, die so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie ist. Sie ist so karrieremäßig, hat sie es so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob sie sie will Musikerin oder halt, also sie ist auf jeden Fall Roadie für so Metal-Bands und strebt auf jeden Fall eine Karriere in diese Richtung an, aber hat es halt noch nicht geschafft und muss sich da von ihrer Schwester immer wieder was anhören, ne, dass sie halt, ja, sie hat also diesen Ruf, dass sie mehr ein Groupie ist, als dass sie wirklich eine Karriere schafft, so, ne. Und ihre Schwester hingegen hat 3 Kinder und lebt in Los Angeles in einem Gebäude, das abgerissen werden soll demnächst. Und die werden rausgeschmissen. Die sind kurz davor rausgeschmissen. Oder die sind eigentlich, die haben einen Termin, wann sie raus müssen, so, ne? Und haben es halt noch nicht geschafft, was Neues zu finden. Und am Anfang des Films kommt unsere Protagonistin zu ihrer Schwester und zu den Kindern dazu und erfährt, dass das passieren soll. Und dann, als ein Erdbeben passiert und ein Teil des Gebäudes beschädigt wird, findet also der Sohn der Familie in einem Loch unter dem Gebäude, weil das Gebäude war früher eine Bank, findet er einen Safe, einen alten Safe, der verschlossen war bisher. Und dort hängen allerlei Kreuze rum und so. Und darin findet er ein Buch. Eines der vielen Formen des bösen Buches, das halt in den Evil Dead-Filmen immer wieder vorkommt. Und Schallplatten. Und als er ist halt so Möchtegern-DJ. Und als er eine dieser Schallplatten oder diese Schallplatten laufen lässt auf seiner Anlage, ist halt auf den Schallplatten drauf, wie irgendein Priester die Worte dieses Buches liest. Und wer die Evil Dead-Filme gesehen hat, weiß, wenn man die Worte ausspricht, die in diesem Buch sind, dann kommt der Deadite-Demon sozusagen und befällt irgendjemanden. Und in dem Fall erwischt es die Mutter der Familie, die dann anfängt, ihre Kinder und ihre Schwester umbringen zu wollen. Und ja, dann wird das natürlich, wie man erwarten kann, sehr blutig, deutlich lustiger als der letzte. Und ich hatte sehr viel Spaß damit. Also ich mochte den Schauplatzwechsel tatsächlich sehr gerne. Also ich kann verstehen, dass vor 10 Jahren in dem Rebook, whatever, wie man es nennen will, nochmal die Hütte im Wald genommen wurde, weil das halt so, ja okay, ne, wenn wir das Franchise neu starten, dann gehen wir erst zurück, back to the roots sozusagen, machen einfach den klassischen Film. Und ich mochte es hier sehr, dass das Setting gewechselt wurde. Und ich fand den Settingwechsel sehr, sehr erfolgreich. So eine Wohnung in einem halb verlassenen Gebäude, das abgerissen werden soll, ne? Das heißt, da sind wenig Leute, das hat sehr viele Möglichkeiten, ist sehr klaustrophobisch, und jetzt hier so ein Survival-Ding zu starten, hat für mich sehr gut funktioniert. Ich mochte Lily Sullivan als unsere Protagonistin sehr, sehr, sehr gerne. Sie war richtig gut, und definitiv auch ein Shoutout an Alyssa Sutherland, die Mutter ihrer Schwester spielt, die den Großteil des Filmes von einem Dämon besessen ist und so viel Spaß dran zu haben scheint, einen abgefuckten, vom Dämon besessenen Körper zu spielen. Sie ist richtig gut darin, abgefuckte Blicke und also sie weiß offensichtlich sehr gut, wie sie mit der Kamera zu spielen hat, um creepy und weird und auch so ein bisschen witzig und abgefuckt zu wirken. Also sie spielt einen sehr guten Deadeye und sie hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann hat dieser Film so ein Element, mit dem das ich sehr beeindruckend fand, dass wir ja ein sehr junges Kind hier haben und 2 Teenager. Und was mit denen alles gemacht wird, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, holy fuck. Wie haben die das gedreht, ohne diese Kinder für ihr Leben zu traumatisieren? Ich weiß es nicht. Bei den meisten Horrorfilmen sieht man es ja so, okay, ne, das Kind, also das Abgefuckte, was passiert, und das Kind sind nie im selben Shot. Das heißt, du kannst das Kind drehen, ohne dass es das wirklich sehen muss, was passiert und so. Nicht hier. Also war sehr, also ich schätze mal, der Schauspieler und die Schauspielerin, die Teenager spielen, werden wahrscheinlich beide über 18 sein. Da ist es weniger problematisch. Also ich finde es auch nicht problematisch, ich bin nur beeindruckt davon einfach, weil die schauspielerischen Leistungen der Kinderdarsteller hier einfach auch sehr gut sind. Und dieser Film ist halt genauso blutig und genauso gory wie der davor. Und hinkt dem eben nichts hinterher, führt das eigentlich weiter und hat sehr viel Spaß daran, einfach sehr abgefuckte Ideen umzusetzen. Es kommt auch wieder eine Kettensäge sehr prominent zum Einsatz, und der Kettensägeneinsatz im ersten Film war ikonisch, der hier ist definitiv ähnlich ikonisch. Generell die Deadites, die hier vorkommen, vor allem am Ende, sehr kreativ. Hat man so im Evil Dead-Universum noch nicht gesehen und war einfach wunderbar abgefuckt und gory. Einfach richtig krank. Und das mochte ich. Warum der für mich noch besser funktioniert hat als der 2013er, ist, dass ich die Familiengeschichte hier mochte. Also wir haben hier in unserer Protagonistin eine, die am Anfang des Films erfährt, dass sie schwanger ist. Und sie ist ja definitiv das schwarze Schaf in der Familie. Ne? Ihre Schwester ist die Mutter ist und so weiter. Und wir wissen am Anfang nicht, wie sie das findet, dass sie schwanger ist. Ne? Und dann haben wir, als dann ihre Schwester, die Mutter der Familie, quasi ausfällt und anfängt, ihre Kinder zu bedrohen, muss sie halt in diese Mutterrolle schlüpfen. Und das ist einfach thematisch, es ist ein sehr interessanter Charakterbogen von einer Frau, die halt lernen muss, die Mutter in sich zu entdecken, sozusagen, ne? Und den Beschützerinstinkt in sich zu entdecken und gerade für die jüngste Tochter der Familie einzustehen, und das ist emotional verdammt stark und der stärkste Film im ganzen Evil Dead Franchise definitiv, weil die ersten drei Sam Raimi Filme sind sehr viel mehr auf wir sind witzig und gory und bla bla bla. Da ist emotionale Tiefe ist da nicht vorhanden. Der letzte hatte auch eine gewisse emotionale Tiefe, weil es da um eine Drogenabhängige ging, die einen Entzug machen will, und da ist diese dämonische Besessenheit mit Entzugserscheinungen so ein bisschen gleichgesetzt. Das ist auch erfolgreich, aber hier ist es um ein Vielfaches stärker, finde ich. Und das hat den echt nochmal so ein bisschen abgehoben vom letzten. Auch hier wieder, die Gore-Effekte sind unglaublich kreativ. Ich bin nicht der größte Gore-Hound. Das hat jetzt bei mir nicht den, das ist nicht der Grund für mich, den im Kino anzuschauen, aber ich muss schon sagen, für die Horror-Welt, die wir aktuell so im Kino sehen, also was kriegst du sonst nicht zu sehen? Vor allem nicht in einem höher budgetierten Film. Für einen Genrefilm höher budgetiert. Ne? Das ist ein Studiofilm, den wir hier haben. Das ist jetzt kein Independent irgendwie Grindhouse-Film, der mit $10,000 finanziert wurde oder so und irgendwie im Shoestring-Budget zusammengeknüppelt wurde. Das ist ein Studiofilm, der hatte Geld dahinter, und so abgefuckte Scheiße kriegst du sonst nicht von einem Studio-Horrorfilm zu sehen. Deswegen, das wusste ich auch sehr zu schätzen. Also, ich kann ihn definitiv empfehlen, aber auch wie Infinity Pool glaube ich jetzt nicht, dass der auf meiner besten Liste des Jahres landen wird. der ist definitiv noch ein bisschen näher dran als Infinity Pool, aber für seine emotionale Stärke kann ich ihn auf jeden Fall empfehlen und natürlich einfach für das Scorefest, das er ist, wenn man darauf steht. Das ist ein Film, den würde ich nur mit Sternchen dahinter empfehlen, weil selbst für Horrorfans, also man muss ein expliziter Fan von abgefucktem Gore und abgefuckten Bildern sein, sonst wird man hier, glaube ich, eher sehr verstört wieder rausgehen. Das sollte man wissen, ne? Wenn Kettensägen und Käsereiben und ich weiß gar nicht, kommt alles noch vor. Also ja, alle möglichen kreativen Dinge, um menschliche Körper auseinanderzunehmen, werden hier zum Einsatz kommen.
Alright.
Yo. Also die Horrorfraktion ist diese Woche in den Reviews sehr gut vertreten, mit zwei Empfehlungen würde ich sagen. Falls ihr da draußen irgendwas von dem allem gesehen habt, was wir diese Woche besprochen haben, lasst es uns wissen, wie ihr das Ganze fandet. Facebook, Twitter, Instagram, blindfilmgeek@gmail.com. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen mit den nächsten Reviews und dann bin ich mal gespannt, was wir da zu besprechen haben.
Genau. Hoffentlich mehr als dieses Mal. Mal schauen.
Wahrscheinlich. Alles klar. Macht's gut. Bis dahin.
Tschüss.